Und gerne wollen wir dich auch an diesem zweiten Teil ehren als diesen König, von dem wir jetzt hier gesungen haben. Diesen König, der gekommen ist, diesem König, der sein Leben gegeben hat, diesem König, der über alles herrscht und regiert und der die entscheidende, letzte, überragende Autorität und Instanz ist, der unser Haupt, unser Herr, unser Hirte, unser Meister ist. Wir beten dich an. Und wir danken dir jetzt auch für diesen Mittag, den wir hier gemeinsam erleben können, über den Worten, die du gesprochen hast. Bitten dich um die Führung, Leitung, Prägung durch deinen guten Geist. Unterstellen uns dir, unserem Gott, und preisen dich in unserer Mitte. Amen.
Amen.
Alltag, Alltägliches, jeden Tag mit diesem Jesus. Nochmal, damit das klar ist und wir nicht in ein falsches Gleis kommen. Wir haben es damit zu tun, dass Jesus Herr unseres Lebens geworden ist. Er hat Regie übernommen. Er ist unser Retter. Er ist unser Heiland. Wir haben in ihm unseren Halt, unsere Mitte, unsere Position. Unser Leben ist von dem Geschenk her bestimmt. Und jetzt nimmt er uns mit hinein in die Herrschaft, die dazugehört. Wenn man zu Christus gehört, ist das ein Komplettpaket. Rettung in Christus, Herrschaft in Christus, das ist, was zusammengehört. Und wir freuen uns, dass er jetzt der ist, der in unserem Leben das Sagen hat. Und sein Komm, folge mir nach, in unser Leben hineinspricht. Und dieses Folge mir nach, das ganze Leben umfasst, die ganze Lebensgestaltung umfasst. Und wir haben es in der Bergpredigt wunderschön komprimiert und sehr herausfordernd für uns vorgefunden, formuliert. Wir sind davon ausgegangen, das wird weiter so sein, dass natürlich dieses Denken, das uns in der Bergpredigt begegnet, unseren kleinen Kopf sprengt, nicht reinpasst, nicht mit unseren normalen Welten kompatibel ist und wollte aber ganz bewusst annehmen als das, was er uns da gerne sagen und weitergeben möchte für unser Leben und wir unsere Spuren da mit ihm ziehen. Nochmal, damit das klar ist, es geht nicht um ein Programm, in dem wir irgendetwas bezwecken, erreichen auf einer religiösen Ebene. Ich habe in diesem Christus alles. Sondern ich gehöre jetzt ihm und er übt seine Herrschaft aus und macht jetzt nach der Übernahme seiner Herrschaft das mit mir, durch mir, in mir, für mich, was er gerne will. Und das ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung, wie auch dieser wunderbare Text der Bergpredigt auf uns wirkt. Hebt die anderen Auslegungswelten nicht auf, aber setzt unseren Kopf auf ein klares Gleis, was unser Denken betrifft. Wir haben entdeckt, er nimmt uns mit hinein und sagt, ihr seid hier falsch. Das ist gut zu wissen in unseren Vorgaben. Er hat uns hineingenommen in die himmlische Perspektive. Und Himmel und Erde passen erst einmal nicht zusammen. Das führt zu entsprechenden Spannungen. Und das entdecken wir immer und immer und immer, immer wieder. Vorsicht auf Reduktion auf Erde, ganz bewusst rein in diese himmlische Dimension. Das setzt einen Christen auf ein anderes Gleis. Wir haben überraschenderweise gleich als zweites das Thema des Zwecks, dass hier universal gedacht wird, von Gott mit ganz großer Liebe gedacht wird. Er hat Menschen im Blick. Wir haben Salz und Licht als Setzung im Indikativ für Menschen, die in Christus sind. Mit all der Variabilität, die Gott jetzt sich vorgenommen hat. Wir sind so erfrischend verschieden, wie erfrischend verschieden er Werkzeuge braucht, um anderen Menschen tatsächlich zu begegnen. Wir hatten hier vor kurzem in unserem Haus eine schöne kleine Begegnung, wo eine Person aus unserer Mitte ganz traurig war, weil sie den Kontakt zu einer bestimmten Person nicht mehr halten konnte. Sie hat es einfach nicht geschafft und sie empfand sich so im Minus ich habe das nicht hingekriegt. Und dann kam es so, dass diese Person, die sich so kümmern wollte, sollte ins Krankenhaus kam. Und Gott hat dann das so hingekriegt durch den Zimmerplan, dass genau in dem Bett daneben auch jemand von La Höhe-Gemeinde lag, aber eine andere Person. Und das Berührende war nicht nur, dass das Gott hingekriegt hat, sondern dass die Person, die es nicht mehr geschafft hat, plötzlich gemerkt hat, also er braucht mich nicht. Ja? Wenn ich das jetzt gerade nicht packe, nicht hinkriege, wenn ich nicht die geeignete Person bin, jo mai, Er hat noch vier andere, mit denen er das gut hinkriegt. Und er schafft das auch, den Zimmerplan einer deutschen Klinik so hinzukriegen, dass das funktioniert. Ja? Also dieses Denken, mein Gott hat das im Blick. Er sieht den Menschen, er liebt Menschen, er setzt mich ein, so wie es meiner Salzfunktion, meiner Lichtfunktion entspricht. Aber dieser Gedankengang des Indikativs, der Setzung ist ganz, ganz wichtig. Die Zweckfrage ist befreiend, ist unwahrscheinlich befreiend. Wortgeber. Riesenthema, wir haben es gesehen, wir haben es wahrgenommen, ohne Wortgeber, der mich herausfordert, der mich immer wieder irritiert, der mich überfordert, geht es gar nicht. Und wir entdecken, die Bergpredigt hat eine ganz wunderschöne Kraft. Aber wenn wir meinen, wir wären am Höhepunkt angekommen, das geht mich jetzt noch mindestens auf dem Level weiter. Jetzt kommt mich ein Passus, wo wir spätestens komplett aussteigen. Ja, und das ist der Passus in Kapitel 5 ab Vers 38. Dort kommt nun etwas durch Jesus rein in unser Leben, was für unseren Alltag gilt, wo wir auch wiederum sagen, mein Herr, wenn das Alltag mit dir ist, dann geht das einfach gar nicht. Er sagt nämlich, ihr habt gehört, das gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt doch gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feind und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was ihr werdet ihr für Lohn haben, tun das selbe nicht auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes, tue ich dasselbe auch die Heiden. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Tschüss, ich bin dann mal weg. Ja? Das ist ja ganz klar, das ist doch ganz klar, das geht doch nicht. Das, was hier steht, das ist einfach und das ist sehr schön, das führt es einfach komplett weltfremd. Komplett weltfremd. Also mit diesem Jesus unterwegs sein führt uns in eine Denkwelt hinein, wo wir sagen müssen, alle Erfahrungen unseres persönlichen Lebens und unserer Generation und der letzten paar Jahrtausende sagt, das geht so. Das geht so nicht, das funktioniert so nicht. Du führst uns ja eine komplette Weltfremdheit hinein, wenn wir dir hinterhergehen, wenn du Regie übernimmst, das haut nicht hin. Und bevor wir jetzt uns verfriemeln, merken wir etwas ganz Faszinierendes. Wir merken das, dass wir hier tatsächlich jetzt mitten in der Bergpredigt, kommen wir unmittelbar ans Kreuzesgeschehen. Das ist das Unglaubliche. Wir sind ja noch weit vom Kreuz entfernt in Matthäus 5 bis 7. Aber das ist sozusagen der Kreuzestext in der Bergpredigt. Denn das kapieren wir alle sofort. Sofort. Es gab nur einen einzigen, der das in einer traumhaften Schönheit umfassend gelebt hat. Wahnsinn, der das gelebt hat. Und dann stehen wir dem Bergprediger gegenüber und sehen schon im Bergprediger den Mann vom Kreuz. Sehen im Bergprediger den, der sich zusammenschlagen lässt. Sehen im Bergprediger den, dem man auch die Klamotten auszieht. Sehen im Bergprediger den, der den Menschen hinterhergegangen ist. Und sehen im Bergprediger den, der seine Feinde liebt bis zur ultimativen Selbstaufgabe seines Lebens. Bergpredigt ist plötzlich Kreuzespredigt. Wir begreifen in der Bergpredigt, bevor wir uns mit so einem kleinen Leben meinen, wir sollten uns da einsortieren oder abhauen, sehen wir hier an dieser Stelle Jesus in seiner absoluten Schönheit. Dieser Liebeskraft, die all unser Vermögen sprengt. Das ist eine Dimension, die kannst du nicht mehr dosieren. Das, was hier an Liebe in die Welt hineinkommt, im Bergprediger, im Mann vom Kreuz, ist ohne Vergleich. Gibt es keine andere Kategorie. Gab es vorher nicht, gibt es hinterher nicht mehr. Das ist einzigartig und komplett weltfremd. Komplett weltfremd. Kommt aus der Welt Gottes, kommt pur aus dem Herzen Gottes, kommt aus dem Vaterhaus. Er schickt seinen Sohn genau mit diesem Programm. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass der Menschensohn selber dient und gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Markus 10, diese Zentralstelle von Jesus, die steht plötzlich vor unseren inneren Augen. Und wir sehen in der Bergpredigt den Mann vom Kreuz. Er hat diese Liebe. Und tatsächlich ist ja das Faszinierende, dass im Neuen Testament, dann im Römerbrief, das uns nochmal dokumentiert wird, dass er genauso auch die Menschheit gesehen hat. Römerbrief Kapitel 5 entdecken wir dann die Sprache, die Jesus hier nimmt, nochmal bei Paulus, Römer 5, ich lese ab Vers 6. Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Er ist der, der seine Liebe erweist. Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir waren, Vers 10, Feinde. Das heißt, diese Sprache nimmt jetzt hier tatsächlich der Apostel Paulus auf. Die Sprache, die hier Jesus in der Bergpredigt hat, wo er sagt, die sind zu lieben. Und ich, Jesus, habe das getan. Ich habe die Schwachen, die Feinde, die Gottlosen, ich habe sie geliebt. Ich habe euch geliebt, ich habe das tatsächlich getan und bin damit Kind, Sohn meines Vaters im Himmel. Denn das, was ich da getan habe, ist absolut eins zu eins d'accord, komplementär mit dem Gedanken meines Vaters im Himmel übereinstimmend. Spätestens in diesem Passus der Bergpredigt sind wir natürlich in einer Welt angekommen, wo wir sagen, oh mein Gott, auf der einen Seite ist das das größte Glück meines Daseins, ja selbstverständlich. Wenn es diese Art der Liebe nicht gäbe, dann wären wir alle miteinander in der Relativität der innerweltlichen Liebe eingesperrt. Alle miteinander. Und wir wissen, das ist da, das ist in Ihrem Leben da, in meinem Leben da. Und dann können Sie auch die unterschiedlichen Sorten von Lieben da einpreisen. Auf jeden Fall sind wir immer in der Relativität. Wir haben immer eine Grenze, wir haben immer eine Grenze. Der Einzige, der ohne Grenze umfassend universal liebt, ist dieser Jesus, dieser Bergprediger, dieser Mann am Kreuz. Und das ist das, was uns an dieser Stelle erst einmal ganz wesentlich berührt. Bevor man da anfängt, in die falsche Spur zu rutschen, landet man tatsächlich bei diesem Passus erst einmal direkt und unmittelbar am Kreuz. Das hier, was hier beschrieben wird, das ist Jesus pur. Das ist Jesus pur, wenn er von der Liebe spricht. Und Sie können als Thema dann tatsächlich daneben schreiben, plötzlich taucht in der Bergpredigt, ganz überraschend, ohne dass genannt wird, das Kreuz auf. Ja, hier taucht das Kreuz auf, hier taucht das Kreuz auf an dieser Passage. Liebe gegenüber den Feinden, komplett andere Kategorie, gab es vorher nicht, gab es hinterher nicht. Ist einzigartig, ist die Mitte unseres Glaubens. Gott liebt Menschen in Jesus Christus. Hundertprozentig. Er schafft ein Faktum für diese Welt. Das ist etwas, was es sonst nicht gibt. In dieser Welt wird ganz anders gearbeitet, ganz anders geht man vor. Denn ich muss in dieser Welt achten auf meine Rechte. Ich muss achten auf mein Ressort. Ich muss achten auf das, was zu mir gehört. Ich muss das Ganze zusammenhalten. Ich muss mich schützen. Ich muss mich abgrenzen. Ich muss mich normieren. Und jetzt kommt einer und sagt, zack. Ich gebe mich für euch hin. Das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht. Und dieser Gedankengang, den bitte ich Sie ganz bewusst zuerst festzuhalten, dass wir immer wieder, wenn wir zum Thema dieses Passus kommen, wo Jesus uns hernimmt, wir ihn zuerst sehen. Ihn in der Art, wie er sich uns gegenüber darstellt und wie er sich uns gegenüber gibt. Und dann erst zu sagen, okay, mein Gott, das ist ja jetzt etwas, was ich überhaupt nicht in mir habe. Das habe ich einfach nicht in mir. Ich bin so nicht. Und weil wir so nicht sind, und jetzt hoffe ich, dass wir das hinkriegen, versuchen wir nun solche Worte von Jesus, wir versuchen sie kleinteilig zu machen. Kleinteilig machen heißt, wir bemühen uns rauszukriegen, wie können wir so einen Text wie den jetzt so, ich sag's mal in meiner Sprache, so entschärfen, dass er wieder halbwegs passt. Also wir können das ganz verschieden, das hat man in 2000 Jahren Auslegung auch hingekriegt. Also wir können zum Beispiel sagen, das gilt natürlich, beruhige dich, nicht in allen Situationen. Ganz, ganz klar, da müssen wir natürlich jetzt Abstriche machen, das gilt natürlich nicht in deinem ganz normalen alltäglichen Leben, im Berufsfeld und in Rechtsfragen und in allen, auf gar keinen Fall. Das gilt auch nicht in der Politik, das gilt nicht in der Gesellschaft, gilt eigentlich sowieso im Prinzip, es geht eigentlich nicht. So. Das heißt, ich fahre es immer weiter runter, weil ich in mir eine Unfähigkeit verstehe. Ist ja gut, dass ich das merke. Ich hab's nicht. Aber dieses Versuchen, es zu entschärfen, das ist doch nicht die Antwort. Das ist nicht die Antwort. Also gucken, wann könnte es passen, wann könnte es nicht passen, welchen Ratschlag, wann muss ich das denn tun, wann muss ich wirklich auf meine Rechte verzichten, wann ist es nicht gut, wann ist es nicht geschickt, wann ist und dann gerade in eine ganz eigenartige Welt rein und plötzlich bin ich in dieser moralistischen, kleinteiligen Welt. Und sobald ich in die moralistische, kleinteilige, gesetzliche Welt reinkomme, habe ich den Text verloren. Ist er weg? Er ist weg. Und dann vergiss es, dann lass es auch bitte bleiben. Dann lass auch das Kleinteilige bleiben. Das ist was ganz anderes. Da kommt ein ganz anderer Geist einem entgegen. Ein ganz anderer Geist. Wo Jesus mich, dich mitnimmt. Und meine Güte, was macht er denn mit uns? Es ist ja nicht, dass wir morgen am Kreuz hängen, jetzt mal ganz langsam. Aber es an der einen und anderen Stelle uns mal herauslockt und als ob er sagen würde, probier doch mal. Probier doch mal, was passiert, wenn du an der oder an der Stelle oder in dem Ding auf deine Rechte verzichtest. Man darf daraus, versteht ihr mich bitte, man darf daraus kein neues System machen, sonst baut man ein Ding auf, das ist, bevor es losgeht, schon wieder falsch. Sondern dass man mit diesem Jesus in diesen Raum hineingeht. Wir hatten eine ganz kleine Szene vor ein paar Tagen, wo wir, ich muss andersrum anfangen. Wir haben so viele freundliche Gäste. Und, aber ab und zu mal ganz, ganz selten gibt's Menschen, wo man denkt, nee. Und wo auch unser Team da vorne sagt, na. Und genau in dem Moment bin ich da reingekommen, wo die gerade in dieser Nee-Stimmung waren. Und da haben sie mir den Fall vorgelegt. Und da ich aber nicht ihre Nähstimmung nicht wusste, war ich gerade so in der Bergpredigtfluss drin. Und ich dachte, wisst ihr was? Wir machen das so. Wir setzen da echt noch eins drauf. Die berühmte zweite Meile. Wir toppen das mit der zweiten Meile. Also nicht mit zweiter Meile, aber vom Geist her. Und dann sah ich diese Gesichter. So, dem Motto, wir haben dich lieb, aber wir finden es nicht gut. Und wenn du es anordnest, machen wir es auch. Aber wir sind gerade auf einer anderen Spur. Ich habe mich dann zurückgezogen. Jetzt könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Das eine ist nicht falsch. Könnt euren Zieh-es-durch-Weg gehen. Wenn ihr aber meinen Weg gehen wollt, dann macht das mit einem guten Geist. Dass es euch Spaß macht. Zweite Meile, viel Spaß. Mit meinem Mantel, freu dich. Versteht ihr, was ich meine? Kriegen wir raus, was ich meine? Wenn wir da reinkommen in ein Erfüllungssystem, furchtbar. Wenn ich merke, dass an irgendeiner Stelle meines Lebens mein Gott mich rauslockt, er lockt mich raus. Er sagt mir, wie damals Petrus in Matthäus 14, komm doch mal aus dem Schiff deiner Sicherheit raus. Jetzt versuch's doch mal. Nur den kleinen Schritt, es passiert gar nichts. Ich helfe dir, dass du auf dem See Genezareth gehen kannst. Dass du einen komplett weltfremden Gedankengang hier einmal in einer mini kleinen Szene, dein Leben ja gar nicht dramatisch beeinflusst, mal gehen kannst. Komm, folge mir nach. Folge mir nach. Auch ich wünsche, dass Sie diesen Geist darin spüren. Nicht im Sinne von, bist du mir heute schon nachgefolgt? Ja, sondern hab ich dich mitnehmen können? Habe ich dich gekriegt? Habe ich dich gekriegt, mein Kind? Habe ich dich auf einen Weg gekriegt, der so komisch, so weltfremd, so anormal ist, wie es dein Gegenüber nie erwartet hätte? Ich bin überzeugt, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, muss mal fragen. Nie erwartet hätte, die Reaktion hätten die nie erwartet. Das wäre richtig gut gewesen. Vielleicht war es ja so. Und selbst wenn nicht, ich habe so dann gehandelt, wie durch den Geist gelenkt mein Herr mich an der Stelle herausgelockt hat. Und dann merken wir, auch der andere Gedankengang, das große System, wie soll ich meine Feinde lieben? Ihr Lieben, lass uns doch wieder runterkommen, wiederum auf normal runterkommen. Es geht doch gar nicht, dass irgendwo ein Kerker sitzen und der Henker kommt. Darum geht es doch jetzt bei Ihnen doch jetzt gerade gar nicht. Sondern wir haben diese kleingeistigen Feinde, diese blöde Nachbarin, wo sie denken, gibt's eine Rakete zum Mars? Ich buche sie für sie. Ja, natürlich. Na klar. Wo ich sage, mein Gott, ich brauche da einen anderen Geist. Gib mir einen anderen Geist, bitte. Lass mich doch nicht so blöd verharzen, dass wenn ich sie schon sehe, ich denke, Herr, beam mich weg. Ja, das heißt, da muss was mit mir passieren. Ich will von dieser Art, von dir, Herr Jesus, Ich will von dir da was. Merken Sie den Gedankengang der Bergpredigt? Das ist weltfremd, natürlich ist das weltfremd. Und ich bleibe an der Stelle auch immer in einem Tasten. Das ist immer eine Promilleabteilung. Aber Sie wissen es und ich weiß es auch. Von den 2,8 Mal, wo Jesus gelungen ist, sie ein bisschen aus dem Boot rauszuholen und sie auf dieses Wasser gehen zu lassen, wo es komisch wird wegen der zweiten Meile und wegen der Ohrfeige und wegen anderer Dinge, die da noch benannt werden, wo wir merken, Herr Jesus, man traut sich's ja kaum zu sagen, aber das ist, wenn man es ganz weit runter dekliniert, irgendwann ist das mit dem, wie du siehst und wie du liebst und wie du bist, kompatibel. Und nachdem du ja in mir lebst und ich in dir, wäre doch nicht schlimm, wenn ein bisschen von Jesus Art in unserem Verhalten an der einen und anderen Stelle in der Nachfolge aufleuchten würde. Ich sag's nochmal, wenn Sie da ein auf ich muss und ich bin in der moralischen Pflicht und hast du heute schon die zweite Meile gemacht, dann geben Sie sofort den Schredder. Aber wenn Sie merken, dass Gottes Stimme, dass Jesus Sie herauslockt an der einen und anderen Stelle, also um ihretwillen, gehen Sie ihm hinterher. Machen Sie mit ihm Erfahrungen der Nachfolge, wo Sie einen sagen, skurril, gefährlich, kann man nicht systematisieren, darf man kein neues Gesetz draus machen, aber so hat mich Jesus jetzt an dieser Stelle geführt. Und ich danke ihm für jede Mini-Passage, wo etwas von diesem komplett weltfremden Verhalten von Jesus, in ihr Leben, in mein Leben hinein diffundiert und sichtbar wird. Das ist traumhaft schön. Und sie stehen plötzlich in einer inneren Identität und Übereinstimmung mit dem Jesus, der für sie und für mich und für das ganze Universum das seiner Vollkommenheit, er war der Einzige, der vollkommen ist, die heißt der vollkommen ist, tatsächlich gelebt hat. Also dieser Passus, ich weiß in vielen Gesprächen, dieser Passus, den wir jetzt gerade haben, der kann Jesus heute komplett rauskatapultieren, komplett. Und dann gurken wir rum und versuchen, das irgendwie runterzubrechen. Ich will es gerade andersrum. Sehen Sie die Vollkommenheit von Jesus in diesem Text. Sehen Sie das Kreuz aufleuchten hinter dem Bergprediger. Sehen Sie diese wunderschöne Liebe, die Sie und mich erreicht hat und bis heute mit Leben beschenkt. Und begreifen Sie, dass diese Geistesart tatsächlich der Bergprediger herauslockt und sagt, und jetzt du, mein Kind, auch. Ich sage, Vater, kann ich nicht? Doch, kannst du. Ist mir vollkommen fremd. Ja, weiß ich. Bin mir nicht sicher, ob das klug ist. Komm. Und schau mal, was dann tatsächlich in diesen Kleinsterfahrungen in deinem geistlichen Leben geschieht. Komplett weltfremd. Die Bergpredigt ist ein Schatz, ein unglaublicher Schatz, wenn wir sie als den Nachfolgetext erkennen und wahrnehmen, wie sie Jesus auch eben seinen Leuten gegeben und weitergegeben hat. Dabei ist er noch gar nicht fertig. Er kommt jetzt in einem weiteren Passus in Kapitel 6, kommen wir ja dann in einen Bereich hinein, der ganz anders ist, nämlich es geht plötzlich um Frömmigkeit. Habt aber Acht auf eure Frömmigkeit. Die Theologentruppe sagt, jetzt ist der berühmte Homo religiosus dran. Jetzt geht es um den Klassiker. Es geht um den religiösen Menschen. Der religiöse Mensch kommt jetzt ins Visier von Jesus. Der religiöse Mensch ist der Mensch, den wir auch wären, wäre der Christus nicht uns begegnet. Und der wir noch sind, insofern der Christus nicht in uns regiert. Erkennbar? Ja? An sich ist die Menschheit, sind wir Menschen religiös. Wir sind religiös in unterschiedlichen Varianten. Und in unserem ganzen Sein atmen wir und dünsten wir Religion aus. In den unterschiedlichsten Duftnoten. Und jetzt kommt der Christus rein und streicht den ganzen Religionskram durch. Und das macht natürlich ein bisschen Probleme. Und das beschreibt er hier. Das beschreibt er hier. Wunderbar beschreibt er es, indem er sagt, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten. Ach, dann macht es ja keinen Spaß. Ach, das ist ja blöd. Also gerade der Sinn von Religion. Dass du siehst, wie religiös ich bin. Wofür macht ihr das ganze Theater? Wenn ich den Mehrwert nicht in mir spüre durch die Reflexion von der anderen Seite. Ich kann das sogar noch innerhalb von mir, ich brauche noch nicht mal Menschen, ich kann sogar mich selbst mir gegenüberstellen, dass ich mich selber lobe, passt super. Ja? Das heißt, ich muss das natürlich haben, denn nur in diesem Selbstbestätigungssystem hat das ja auch seine befriedigenden Elemente, sonst wäre es ja wenig sinnvoll. Also ich muss das schon ein bisschen Effekt haben. Als sagt er mir hier, ich soll das nicht vor den Leuten üben, ihr habt sonst keinen Lohn, jetzt kommt diese Formulierung. Bei eurem Vater im Himmel. Matthäus 6. Jetzt geht's los. Was geht jetzt los? Jetzt geht was los. Ich weiß, ob Sie das schon bei Ihrem Bibellesen entdeckt haben. Jetzt kommen Sie in Matthäus 6 zu dem intensivsten Vaterkapitel mitten in der ganzen Bibel. In Matthäus 6 ist ununterbrochen vom Vater die Rede. Wir kommen gleich nochmal extra drauf. Aber das ist jetzt schon mal spüren, dass jetzt Jesus in den Kern hineinkommt, in dem er, dem wir nachfolgen, uns den einen zeigt, der für ihn, den Sohn, so unendlich wichtig ist, nämlich den Vater. Seinen Vater und da wir in ihm sind, unseren Vater. Zur Jesus-Nachfolge gehört ganz intensiv, wir kommen gleich extra drauf, denn wir kommen ja zum Vater, unser. Ja, ganz intensiv gehört dieses tiefe Atmen, Ankommen beim Vater. Und hier führt das ein. Es geht um den Vater im Himmel. Der Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du Almosen gibst, sodass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibt. Aber dein Vater, da ist er, dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Da ist er wieder. Und Jesus, wir kennen das sehr stark, das hat sich ja in unsere deutsche Sprache eingeschlichen mit Ausposaunen, rechte und linke Hand. Die Sprache ist ja wirklich alltagstauglich gewesen über viele Jahrhunderte. Das macht er noch einmal dann, wenn er sagt, und wenn ihr betet, die nächste religiöse Tat, Gebet, ganz wichtige religiöse Tat, sollte nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater. Dem Verborgenen. Es ist ein Vater, der in das Verborgene ist. Der wird dir's vergelten. Schöne Parallele. Darum sollt ihr ihnen nicht gleich, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Und nachdem wir nach dem Almosen geben, das Gebet, kommt das Ganze noch einmal. Schöne Dreiheit. Also der Dreierklang ist didaktisch ganz wichtig. Drei Sachen können Sie sich gerade noch merken. Und deswegen gibt es ganz viele pädagogische, didaktische Maßnahmen der Bibel, wo Jesus im Dreiersystem auf uns zukommt. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, Vers 16. Denn sie verstellen ihr Gesicht vor den Leuten und zeigen mit ihrem Fasten, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, der wird dir es, man kann sogar übersetzen, öffentlich vergelten. Der Homo religiosus taucht auf. Der Homo religiosus taucht auf. Der religiöse Mensch taucht auf und Jesus sagt uns, streicht ihn durch. Streicht ihn durch. Streicht diesen Homo religiosus, der immer wieder auch im christlichen Gewand auftaucht. Streicht ihn durch. Ganz wichtig. Ich wechsle die Seiten. Ja. Ich dachte, ich gehe mal hier rüber und unter dem Echtsein, Echtsein, wollen wir es positiv formulieren, Echtsein, einfach nur Echtsein. Das ist der fünfte Gedankengang, der hier uns entgegenkommt, einfach nur Echtsein. Und dieses Echtsein wird in diesem Text so wunderschön beschrieben. Ich denke, wir merken es, wie Jesus uns hilft, dieses ganz tief in uns sitzende religiöse Gewebe zu analysieren und zu entkräftigen, also ihm die Power zu nehmen, damit das nicht sich auswirkt. Und die Gedankengänge, die da auftauchen, die sind bis heute aktuell. Also dieser Gedankengang bleibt deutlich distanziert. Seid deutlich distanziert von allem, wo ihr das spürt. Nicht beim anderen, das ist doch sowas von egal. Bei euch spürt, wow, mein Gott, mein Gott, mein Gott, das ist das schmierig, das ist nicht gut, das ist nicht koscher, das ist nicht sauber. Da habe ich eine ganz blöde Motivkette. Bleibt von all dem richtig deutlich distanziert. Macht da einfach nicht mit. Das ist sehr gute Hilfe. Und da kommt das mit der rechten und linken Seite und nicht im Öffentlichen. Das kann man alles wieder übertreiben und auch wieder aus dem Ding was draus machen. Wir haben eine innere Sensorik, die durch den Heiligen Geist gelenkt, auf uns gerichtet und sagt, Kerle, komm zurück. Was machst du hier? Wie führst du dich denn hier gerade auf? Was spielst du denn hier gerade durch? Echtsein, 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 raus, 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 raus. Dein Vater, der im Verborgenen ist, der ist dafür zuständig. Bleib deutlich distanziert. Dann der Gedankengang tatsächlich, dass dann es nicht heißt, dass ich in die Untätigkeit verfalle. Er sagt jetzt nicht, also Almosen geben ist übrigens total bescheuert und beten, lass bleiben und fasten, vergiss es. Sondern es kommt ja alles zum Zug. Her mit dem Geld und fröhliches Beten. Und wenn gefastet werden soll, wird gefastet. Natürlich. Täglich tätig. Natürlich. Ja, ich darf tätig sein. Ich soll tätig sein. Aber ganz wichtig, nicht als der Homo religiosus. Nicht in diesem, hallo, das bin übrigens ich. Ich habe gerade gebetet und gestern gefastet und habe auch eine größere Spende geleistet. Sondern ich bin täglich tätig, ich werde aufgefordert, täglich tätig zu sein. Und dieses deutlich Distanzierte und täglich Tätige wird dadurch gesichert, dass ein Wort immer wieder auftaucht. Ein ganz schönes Wort, ein ganz wichtiges Wort für Jesus, Leute, was wir auch in unserer Fremdsprachensystematik mit drin haben, nämlich kryptisch. Das Ganze soll bitte kryptisch sein. Kryptisch heißt verborgen. Ja? Kryptisch heißt einfach nur verborgen. Etwas ist kryptisch, das kennen wir ja auch dann. Ja? Tatsächlich kryptisch. Dieses kryptische Leben. Kryptisches Leben. Das ist etwas, was für Christen wichtig ist. Denn unser ganzes Leben hat diesen Grundcharakter. Wenn man das mal begreift, dann gehört das deutlich distanziert sein, täglich tätig, klar kryptisch. Das gehört zu der Grundkonstante von Jesus Leben. Das Entscheidende ihres Lebens mit Jesus kann nämlich niemand sehen. Das kann niemand sehen. Das Das ist doch was ganz Wichtiges. Kolosserbrief, Kapitel 3. Da kommt genau dieses Wort. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Es kann manche Tat erkennbar werden. Die Motive können schon hinterfragt werden. Aber das Eigentliche des Lebens der Jesus-Leute, was mich im Innersten bewegt, was mein eigentlicher Kern ist, ist kryptisch, ist in der Verborgenheit. Und deswegen kommt hier von der Bergpredigt her in Korrespondenz mit Kolosser 3 dieser Grundgedanke für Jesus-Leute rein. Für dein Leben hier gilt in der Majorität, das läuft kryptisch. Das läuft echt kryptisch. Das läuft verborgen ab. Wir versuchen natürlich, das hinzukriegen, dass es nicht ganz so kryptisch läuft. Und deswegen bedanken wir uns regelmäßig bei dir. Ja, was du alles tust und deine 5-jährige Mitgliedschaft in der Gemeinde und was du heute getan hast und gestern und vorgestern. Und dann versuchen wir das noch mal wertzuschätzen mit 23 Bemühungen, damit es auf jeden Fall nicht so kryptisch bleibt. Und Gott sagt, Lohn ist weg, übrigens. Lohn ist weg. Du hast das doch eigentlich kryptisch, oder? Nee, wäre schon gut, ne, wenn da mal so ein bisschen was wieder zurückkäme. Almosen, Beten, Fasten, der ganze Einsatz. Und jetzt sagte Jesus, hey, euer Vater, der in das Verborgene, in das Kryptische hineinsieht, der wird es dir vergelten, öffentlich. Oh, das wird ja mal spannend. Da können Sie den ganzen innerweltlichen Lorbeerplunder in den Schredder tun. Wenn das mal im Kopf haben, dass irgendwann der Vater im Himmel, mein Leben, ihr Leben, dein Leben aus der Kryptik herausholt und ins Licht stellt, das wird phänomenal. Da werden all die großen Leuchten dieser Existenz plötzlich teilweise sehr blass aussehen. Und da wird manche graue Maus plötzlich hell aufleuchten, weil lebendige Gott sie aus der Kryptik rausholt. Hochinteressant. Das wird ein Staunen geben, heißt es im Lied, und ein Köpfe verdrehen, wenn wir von dieser Erde auf seiner Seite stehen. Und dann nochmal aus der Kryptik rauskommen in das Offensichtliche. Das wird phänomenal. Bis dahin tatsächlich ist das tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Echt sein. Echt sein heißt raus aus dem Homo religiosus. Tatsächlich. Glaub mir, dieses Thema der Religion, hier kommt das Thema der Religion, ja. Das Thema der Religion ist ein kontinuierliches Thema aller Jesus-Leute aller Zeiten. Denn wir sind, wenn der Christus nicht uns regiert, sind wir religiös. Dann schlägt das System gnadenlos zu. Dann müssen wir das präsentieren, dann muss uns das befriedigen, dann muss uns das was bringen. Dann kommt der Lohngedanke, dann haben wir genau diese Spur und dann haben wir genau ist umgekehrt, weil Jesus uns in eine andere Welt mit hineinnimmt. Eine ganz andere Welt. Deutlich distanziert, täglich tätig, klar kryptisch. Genieße diese Vorgabe und erlebe darin das Echtsein vor dem Vater, vor deinem Vater, der in das Verborgene sieht. Der Vater sieht in das Verborgene hinein. Da führt uns Jesus Wege, die sind hochinteressant, sehr, sehr interessant. Und du darfst das, was in deinem Leben abläuft, in der Beziehung zu Jesus, Beziehung zum Vater, tatsächlich auch dann wahrnehmen, im Sinn von, er weiß das, ist alles okay. Mein Vater weiß das, mein Vater spürt das, er lebt mit mir, er lebt in mir, er kennt mich, er liebt mich, er sieht, was geht, was nicht geht, hat das alles gesehen, alles gesehen, alles gesehen. Der Vater, der im Verborgenen ist, wird sie vergelten, ganz öffentlich. So logischerweise, klar, wir haben es ja schon gesagt, kommen wir jetzt aber tatsächlich in Matthäus 6. Und Matthäus 6 ist natürlich für uns als Christen ein absolutes Geschenk. Wir spüren das, dass der Jesus uns in die Nachfolgewelt mit hineinnimmt, indem er uns jetzt etwas schenkt, von dem wir seit 2000 Jahren profitieren. Nämlich er schenkt uns die Möglichkeit zu beten. Wir dürfen beten. Wir dürfen beten. Das ist das Vorrecht der Jesus-Leute. Sie kommen zu Gott, dem Vater, im Namen Jesu und dürfen ihn ansprechen. Vater unser Vater, mein Vater, ich komme zu dir. Das heißt, wir treten tatsächlich jetzt in diesen Raum ein Und wir teilen das auf, weil das nachher nochmal kommt. Das ist erstaunlich. Deshalb habe ich zuerst gedacht, ich ziehe es zusammen. Ich habe manches Mal das auch schon zusammengezogen. Aber ich dachte, nee, wenn das Jesus so zweimal bewusst macht, Schäfer, dann musst du das auch zweimal machen. Also kommt das Thema Gebet tatsächlich zweimal vor. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn es Beten 1 steht. Also Beten 1. Ja? Denn, oder es kommt noch Beten 2. Ja? Also es geht um das Thema des Betens. Es geht um das Thema des Betens. Zu meinem Leben, das mich Jesus führt, gehört, ich darf beten. Man muss sagen, ja gut, das haben die im Alten Testament ja auch. Natürlich haben die im Alten Testament auch getan. Ja, natürlich. Aber jetzt sind wir ja mit Jesus zusammen. Das heißt, jetzt bekommt das Thema des Gebetes eine andere Nuance. Denn jetzt steht natürlich eine Figur noch einmal ganz bewusst da, die für das Volk Israel als Ganzes schon da stand. Aber jetzt steht sie noch einmal ganz persönlich da, nämlich die Figur, die Person des Vaters. Jesus und sein Vater und durch Jesus unser Vater. Und im Plural, ganz wichtig, schwingt schon mit, ich bin kein Einzelkind. Ja, ganz klar. Aber dass mal klar wird, ich habe einen Vater. Diese Anrede, ihr Lieben, ist unaufgehbar für Jesus-Leute. Bitte haltet das fest. Das ist gesetzt vom Wortgeber. Das ist gesetzt vom Wortgeber. Das darf ich, das kann ich, das will ich, das werde ich nicht anpassen. Da kann ich noch so 53 Mal mich um die Genderfrage drehen. Es heißt hier unser Vater. Ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Das ist, hat der Wortgeber gesetzt. Ich habe da kein Spiel. Glaubt es mir, ich habe da kein Spiel. Und ich will auch gar kein Spiel haben. Aber ich habe auch kein Spiel. Es ist vorgegeben. Es ist vorgegeben, wie ich den lebendigen Gott durch Jesus anzusprechen habe. Er ist mein Vater. Er ist mein Vater. In Jesus ist er mein Vater. Die Vaterrolle und die Vaterbeziehung, die Vaterfigur sind uns vorgegeben. Und jetzt kommt zu diesem Vatersein für uns beim Thema Gebet natürlich in diesem Vater unser, ihr kennt das alle ja, eine Wirklichkeit mit hinein, wo ich merke, Herr Jesus, es ist so gut, dass du mich in der täglichen Nachfolge anders führst, als ich das täte. Es ist doch bis jetzt so, dass ich nichts aus mir heraus so gesehen hätte. Also wenn ich das Ganze im christlichen Glauben gemacht hätte, wäre ich nicht so unterwegs. Komm, folge mir nach, ohne dass er mir das gesagt hätte, wäre ich woanders. Ich würde mir mein Leben ganz anders ausrichten als falsch. Ich hätte andere Jobs als Salz und Licht zu sein. Ich könnte mir andere Zwecke geben. Ich brauche es nicht. Ich könnte ein bisschen variabler beim Wortgeber sein. Das komplett Leben ist sowieso ein Fremdwort für mich. Religiös bin ich auf jeden Fall. Ich wäre ganz anders unterwegs. Und hier wäre ich auch ganz anders unterwegs. Denn sobald ich gesagt habe, Vater, sobald ich gesagt habe, Vater, kommt ja jetzt etwas, wenn wir es nicht schon wüssten, womit wir nicht rechnen würden. Denn eigentlich ticken wir ganz anders. Wenn wir sagen, Vater, und in ein Gebets- oder einen Bittraum hineintreten, ja, hallo, ich habe da ein paar Bitten. Sie nicht? Ich habe da so 20 bis 75 verschiedene Anliegen, die ich da... Natürlich, ja selbstverständlich. Und jetzt bei Beten 1, denken Sie dran, bei Beten 1 steht hier, dass tatsächlich Bitten, zentrale Bitten geäußert werden. 3 zentrale Bitten und alle 3 Bitten sind der Hammer. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Seien Sie ehrlich, wenn Sie es nicht schon seit Kindheitstagen wüssten, das wären nicht Ihre ersten 3 Bitten. Das wären nicht Ihre ersten 3 Bitten, natürlich nicht. Und jetzt nimmt uns Jesus mit, er nimmt uns mit und sagt, ich führe euch in einen ganz anderen Raum. Denn schließlich habe ich ja jetzt die Herrschaft von eurem Leben übernommen. Und wenn ihr jetzt mit mir im Raum des Vaters seid, dann Ja, dann spielt natürlich was die entscheidende Rolle? Nee, nicht mein kleines Leben, sondern das des Vaters. Ich werde in der Nachfolge konsequent, prüft eure eigene Geschichte nach, konsequent von mir selbst weggeführt. Das ist so gut, aber so anders. Denn normalerweise werde ich ja von mir selber und von dem System herum auf mich hingeführt. Und jetzt kommt mein Gott und führt mich kontinuierlich im Raum des Gebetes von mir selber weg. Das führt nicht ganz anders. Da wird etwas ganz anderes entsteht da in einem Menschen, der jetzt das Komm, folge mir nachhört. Dann komm, folge mir nach. Jetzt komme ich mit den Anliegen, die mir wichtig sind. Was sind die Anliegen, die mir wichtig sind? Selbstverständlich, sagt Jesus, sind dir die Anliegen wichtig, die zentral sind für den Vater. Nein, ursprünglich nicht, mein Gott. Ursprünglich nicht. Aber ich will, dass du mich ja mitnimmst. Komm, folge mir nach. Andreas, komm mit. Komm mit, lass mal deine 87 verschiedenen wichtigen Dinge, die dich und dein kleines Universum betreffen, lass die bitte jetzt mal liegen und komm mit. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen sammeln. Er muss seine eigenen Erfahrungen sammeln und auch mit sich selber ein Stück einen Weg lernen zu gehen. Sie wissen das. Aber wir rutschen immer wieder in die alte Suppe rein. Ja? Sie stehen morgens auf, sie sehen vor sich den Berg der Welten, der von ihnen bewältigt werden muss. Und sie wissen, die einzig vernünftige Adresse ist natürlich mein Vater im Himmel. Ja, logisch, wo denn sonst? Sie stürmen zu ihm und sagen, Vater, folgende 58 Sachen sind heute wichtig. Mach dir folgende Lösungsvorschläge, kümmere dich darum und zieh das Ding mit mir durch. Und ich merke, hört mir gar nicht zu. Ich bin tief enttäuscht, weil ich dachte, das ist mein Vater. Und der ist noch gar nicht auf Sendung. Warum? Und dann sitze ich da an meinem Tisch in meinem Zimmer und denke, was stimmt nicht? Was funktioniert nicht? Wo ist die? Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Andreas, Rückwärtsgang. Jetzt stell dich nochmal ganz anders hin. Vater, das ist wirklich sehr dringend. Ich habe auch wenig Gebetszeit. Ich muss das jetzt zügig durchkriegen. Stell dich jetzt anders hin, Kerle. Stell dich anders hin. Ich will dich anders vor mir haben. Komm, folge mir nach. Ich führe dich jetzt woanders hin. Ja, ich habe wirklich Panik vor dem Tag. Ich führe dich woanders hin. Merken Sie, wie anstrengend das manchmal sein kann? Ich kann mich nicht konzentrieren. Führ dich woanders hin. Erst wenn das weg ist, Wohin denn? Mein Name, meine Person soll heute groß werden. Sind wir uns darüber einig? Ja, darüber sind wir uns einig. Gut, dann ist das erste Gebet. Dein Name, mein Gott, deine Person, die soll heute groß werden. Egal, was passiert. Ist richtig. Stimme ich dir zu, Gott. Stimme dir zu. Ist auch wahr. Meine Güte. Meine kleine, bescheuerte Welt. Und deine Gottheit. Ich ziehe mich zurück. Richtig. Deine Person, mein Gott. Verzeih mir meine blöde, bescheuerte Verschiebung. Und es ist doch klar, dass es erst einmal darum geht, dass auch jetzt meine Herrschaft, mein Reich, meine Basilea, meine Königsherrschaft zu kommen hat. Ja, selbstverständlich, klar. Das wär ja phänomenal, wenn das jetzt endlich sich noch ganz anders durchbrechen würde. Ja, selbstverständlich, das wäre die Lösung aller Lösungen. Siehst du? Dann lass uns doch erstmal das jetzt sagen. Dein Reich komme, deine Herrschaft soll kommen. Ja, ich will, dass deine Herrschaft kommt. Ich will, dass im Großen und Kleinen deine Herrschaft kommt. Und was soll jetzt passieren? Soll passieren, Andreas, was du willst, oder soll passieren, was ich will? Das ist eigentlich schon, was ich will, aber wenn du mich jetzt so nochmal bewusst fragst, dann sage ich es natürlich, nein, ich will, dass dein Wille geschehe. Ich weiß, dass das gut ist, dass das gut ist. Und sie wissen mit mir, dass die 3, 4 Sätze, die ich jetzt gesagt habe, die ändern alles andere danach. Das ist so. Das ist so. Oh mein Gott, ich brauche das. Ich brauche das, dass du mir sagst, komm, folge mir nach. Zieh nicht dein Ding durch. Ich sag dir, wie es gut geht. Und ich sag dir, sprich meinen Vater im Himmel an. Und ich sag dir, setze das an den Anfang, setze das an den Anfang, setze das an den Anfang. Und jetzt, Kerle, jetzt kannst du mit deinem ganzen Kram kommen. Und das kommt ja auch dann, Vater uns, das kommt doch dann, das wissen wir doch. Tägliches Brot und Versuchung und Anfechtung und Vergebung, alles da, das ganze Set von Ihnen, von mir. Aber wir merken wir das und ich hoffe, dass Sie es spüren. Bitte spüren Sie es unter diesem, komm, folg mir nach, komm doch auf meine Spur. Komm auf meine Spur. Im Alltag. Zieh nicht dein Ding durch, was so stimmig und so gut und so gewohnt ist, sondern komm jetzt bitte und nicht mir nachzufolgen. Das ist die absolute Priorität. Und dazu zählt beim Beten dieses Phänomen, dieses großartige Phänomen. Du darfst meinen Vater ansprechen. Stell ihn in die Mitte. Tu deiner Seele, deinem Geist das und ehre ihn damit. Dein Name, dein Reich, dein Wille, mein Gott. Ganz bewusst. Und dann komm mit allem anderen. Manches Mal machst du auch ganz bewusst so, lassen Sie mich das so. Jeder hat sein eigenes Ding, ich weiß das. Bitte kein neues Gesetz, bitte nicht. Aber weil ich kenne mich, dass ich bewusst versuche, das zu trennen, ganz bewusst zu trennen. Man kann aus allem einen Mist machen. Ja, aber dass ich ganz bewusst zuerst niederknie vor meinem Vater im Himmel und ihm das sage. Dein Name, dein Reich, dein Wille, mit allen paar Sätzen, die mir dann kommen. Und weil ich dann weiß, ich brauche jetzt für meine anderen 57 Sachen noch ganz schön viel Zeit und das mit dem Knien auf Dauer ein bisschen anstrengend, dann gehe ich für den weiteren Teil dann in eine andere Rolle. Also ich bewusst, ja, mein Gott, mir ist das wichtig. Ich weiß, es tut meiner Seele gut und es ist das, was du willst. Und dann geschieht ein Verwandlungsprozess, so früh am Morgen ein Verwandlungsprozess und ihre Seele, ihr Geist wird von ihm auf einen anderen Weg geführt und sie hören seine Stimme. Komm, folge mir nach. Und sie sind mit ihm den Weg gegangen. Tatsächlich. Ist Christian im Alltag gut? Absolut. Absolut. Und zu dem Alltagschristsein, das in die Gegenwart des Vaters im Namen Jesu treten dürfen. Ich möchte es keinen Tag mehr missen. Keinen Tag mehr missen. Keinen Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich früher klargekommen bin. Ich weiß es nicht. Ich hätte heute keine Überlebenschance. Und dass ich morgens in die Gegenwart des Vaters treten könnte und sagen, mein Gott, hier bin ich wieder. Ich bin derselbe Typ von gestern. Du bist zum Glück auch der gleiche. Ich gehe mit dir. Vater, im Namen Jesu, hier bin ich. Komm, folge mir nach. Matthäus 6 ist das schönste Vaterkapitel, das absolut schönste Vaterkapitel. Und es lässt noch gar nicht nach, denn er weiß, wie wir ticken. Er weiß, dass wir ein ganz riesengroßes Gefahrenpotenzial als Jesusleute haben. Es ist doch nicht so, als ob wir da so ungefährdet durch die Nachfolge durchschrappeln. Das stimmt doch nicht. Wir haben ein riesen Gefahrenpotenzial. Die alte Struktur in uns hat immer in sich die Power, wieder hochzukommen und dieses Leben in Christus zu bedrängen, zu unterdrücken, an die Seite zu quetschen. Und ratzfatz ist das passiert, was keiner von uns will. Es ist tatsächlich der Götzendienst wieder da. Ist das bescheuert? Jetzt haben wir uns so auf den Vater konzentriert und haben uns an dem Vater gefreut. Da ist er zum ersten Mal, ja? An dem Vater gefreut. Und jetzt taucht tatsächlich diese Kraft, diese bescheuerte Power des Götzendienstes immer und immer wieder im Leben der Jesusleute taucht auf. Es wird uns hier in der Bergpredigt mit zwei Begriffen beschrieben. Einmal wird sie beschrieben mit diesem Passus, der jetzt daher kommt, der Bibel, Sie kennen ja die Bergpredigt, mit dem beschrieben mit dem berühmten Mammon, ja, dem Mammonsgeist. Und alles, was mit Mammon, sprich mit Materialismus, Geld zu tun hat, hat in sich, das wissen wir, meine Güte, wir sind doch keine Kleinkinder mehr, hat in sich Götzencharakter. Ja, aber natürlich, natürlich. Nichts schafft so einen starken Götzencharakter wie entsprechende materielle Absicherung, welcher Weise auch immer die dann aussieht. Und das Verrückte ist, dass jetzt Jesus nicht nur diesen einen Götzen ins Visier nimmt, sondern von diesem einen Götzen, der natürlich immer wieder in Variationen für uns auftaucht, das wissen wir, kommt er ja in ein komplett zweites Götzenfeld, wo wir Jesus-Leute natürlich ganz stark von ihm kritisiert werden. Mit dem Geld, da kommen wir noch halbwegs durch. Ne? Da kommen wir noch klar und sagen, ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Aber schließlich habe ich auch nicht so viel, es gibt auch viel noch mehr haben. Und dann bin ich so halbwegs noch im... Aber jetzt kommt ja das Götzenbild an sich, wo wir sagen, nee, mein Gott, das ist so gruselig, dass ich da wirklich wieder mit Götzen zu tun habe. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass sich das so dermaßen wieder zeigt. Aber tatsächlich, es ist so, ich habe mit Ihnen einen der Hauptgötzen jeden Tag in meinem Leben. Jeden Tag in meinem Leben. Und das sind Ihre und das sind meine Sorgen. Absolut. Das ist so. Und deswegen kommt in Matthäus 6 jetzt dieser wunderschöne Text, Sie kennen ihn doch. Nimmt er sie mit in die Nachfolge, die tägliche Nachfolge. Das, was sie täglich zu tun haben, was sie täglich haben, womit sie täglich Umgang haben. Geben Sie es zu. Täglich. Das ist kein Götze, den Sie mal ein paar Wochen mal ein bisschen Rückfall erleben. Sondern wo sie täglich mit zu tun haben, ist mit dem Götze, mit dem Götzen der Sorge. Ein eigenartiger Gott. Der sich dann unser Leben von Kindern Gottes, von geliebten Menschen des ewigen Vaters, plötzlich ist der da. Immer wieder, ich habe da nicht gebeten. Und immer wieder ist der da. Wir kennen das Thema aus allen Variationen. Ich sage euch, sorgt nicht. Matthäus 6, sorgt nicht. Euer himmlischer Vater ist doch da. Ihr seid doch viel mehr. Und dann kommt dieses wunderschöne Beispiel von den Vögeln unterm Himmel und den entsprechenden Lilien und allem, was dabei ist. Und dann kommt diese wunderschöne Aufklärung. Ach, wie lieb ist unser Herr. Ihr könnt eurem Leben nicht eine einzige Spanne zusetzen mit all euren Sorgen. Das vergessen wir ununterbrochen. Und rennen hinterher und machen und denken und tun und überlegen und sind am Überdüfteln und in den unterschiedlichsten Welten. Und wenn wir der einen Seite gerade einen Deckel auf den Sorgen haben, geht zwei Passagen weiter, der nächste Deckel wieder auf. Ich sage euch, ihr werdet wieder zu Gottlosen. Ihr werdet wieder zu Gottlosen. Das ist was Gemeines, was wir nicht wollen, aber was Fakt ist, es gibt diese Gottlosigkeit der Sorgen. Ich weiß, es ist kein schönes Thema und Sie wollen es nicht, aber Jesus nimmt uns damit ein. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Es gibt wieder diesen Rückfall in die Sorgen. Kennen Sie ihn? Es gibt ja auch so viele Sachen. Tja, Kinder, brauchen Sie ja nichts anderes mehr. Haben Sie ja schon Tag und Nacht Grund genug. Ja. Anfangen ganz kleine Sorgen und dann hat man große Kinder, große Sorgen. Das bleibt ja immer. Das kriegen sie ja nicht ab. Das gehört ja zu ihnen. Kinder gehören ja zu ihnen. Also sorgen sie sich. Sie werden älter. Das ganze System braucht höhere Aufmerksamkeit. Ja. was passiert mit mir? Was muss ich tun? Was muss ich vorüberlegen? Was ist heute dran? Wie wird das werden in 5, in 10 Jahren? Ich kann es auch christlich machen. Kann ich auch. Ich sorge mich um meinen Hauskreis. Das klingt so gut, ne? Und dann weiß ich, und wie die Menschen da drin leben, und der eine betet nicht, der nächste kommt nicht mehr, der dritte schwätzt dauernd, der andere ist sonst wie später eine Beziehungskrise, und ich sorge mich. Sie wissen, es ist Kündigung, und dann unser Land. Wahnsinn, da können Sie noch mal. Sie wissen es mit mir. Sie wissen, ganz was Gemeines. Und dass Jesus das so ernst nimmt, ist so gut, weil er uns diesem Götzen nicht überlassen will. Er will uns nicht den Götzen überlassen. Weder diesem blöden Mammon, das schon auch nicht, das ist aber schnell erledigt, aber viel tiefsitzender. Viel tiefsitzender, viel chronischer, viel mit uns verwobener ist dieser Götze der Sorge. Und Jesus sieht das, und wenn er sagt, komm, folge mir nach, dann will er uns aus dieser Welt des Götzendienstes tatsächlich aktiv Tag für Tag herausholen. Er muss uns da herausholen. Und er muss uns natürlich erst einmal einen Grund geben, warum wir diesem Götzen nicht mehr huldigen sollten. Denn die Welt ist höchst gefährlich. Mein Leben ist gefährdet. Ich bin eine höchst sensible Person mit all ihren Miniaturveränderungen, die mich ins Scheitern bringen, wenn sich niemand um mich kümmert, außer mir, dann ist aus. Und jetzt steht eben tatsächlich Jesus daneben und sagt, merkst du eigentlich nicht, wie gottlos du bist? Wie grauenvoll gottlos du bist. Denn mit jedem einzelnen Satz, den du jetzt da gesagt hast, dokumentierst du, dass letztendlich dein Vater im Himmel sich nicht um dich kümmert. Er kümmert sich offensichtlich nicht um dich. Wir würden ihm zustimmen. Und sitzen doch immer in diesem Ding drin. Immer wieder. Das ist gemein. Und damit werden wir ja blockiert. Es ist ja nicht so, als ob das keine Kraft hätte. Ich weiß nicht, wie Sie ticken. Haben Sie mal eine Nacht verbracht, wo Sie die Kurve nicht gekriegt haben, zu schlafen, wegen irgendwas wirklich Sorgenvollem? Und am nächsten Morgen haben Sie gedacht, was für ein Schwachsinn. Ja, bin fix und fertig, hat sich überhaupt nichts getan. Dass man das begreift, das ist eine Macht. Und diese Macht blockiert mich und zieht mich tatsächlich heraus aus diesem Vertrauensraum mit Jesus. Das darf nicht sein. Deswegen neben der Gottlosigkeit, der Sorge, brauche ich diesen Grund für Sorglosigkeit. Und der Grund für Sorglosigkeit ist nicht, ach, das Leben wird schon irgendwie, jetzt bleibt mal cool. Und der Grund für Sorglosigkeit ist, ich habe einen Vater. Das ist der Grund für Sorglosigkeit. Ich habe einen Vater. Und Gott steht da neben mir in Jesus und sagt, sag mal, bin ich jetzt da oder bin ich nicht da? Gehört mein Leben dir oder gehört es nicht mir? Hast du mit mir eine Beziehung oder nicht? Bin ich eine Realität oder bin ich keine? Und plötzlich merke ich, wie er sagt, folge mir nach, komm da raus. Aber es ist so eine so unglaubliche Macht, das ist Wahnsinn. Und keiner von uns wäre außerhalb dieser Götzenmacht, keiner von uns. Ich habe nochmal das Zitat mitgebracht, ich mag das Zitat von Martin Luther. Der hat ja schon eine gute Art damit mal gehabt und er war ja viel unterwegs und das war ja ganz anders als heute, wo man da quasi ja gepampert durch die Welt unterwegs ist. Und dann war seine Frau zu Hause, natürlich, die war konnte es kaum aushalten, weil ich es nicht wusste. Es gab ja kein WhatsApp. Wo der gerade steckt und wie lange es noch dauert, ob er noch lebt und ach, Zeug und Ende. Und dann Brief, es gab ja nur Briefe. Also schreibt er ihr, nachdem sie ihm geschrieben hat, wie sehr sie sich sorgt, schreibt er ihr. Allerheiligste Frau Doktorin. Allein die Anrede. Was für ein Genuss. Also, allerheiligste Frau Doktorin. Wir, Plural Majestatis, also wir bedanken uns gar freundlich für eure große Sorge, deren Willen ihr nicht schlafen konntet. Denn seit ihr euch um uns Sorgen macht, hätte uns fast das Feuer verzehrt in unserer Herberge. Und gestern, ohne Zweifel aus Kraft eurer Sorge, ist uns schier ein Stein auf den Kopf gefallen. Und ich sorge, wenn du nicht aufhörst zu sorgen, es könne uns die Erde verschlingen. Lehrst du so den Katechismus und den Glauben, sagte seiner Frau, betet du und lass Gott sorgen, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der sorgt für dich. Amen. Hilft das? Ah, danke. Danke. Das hilft so ein, ja, im Sinn von, ja, ich weiß. Und jetzt, ich liebe es, ich liebe Jesus an dieser Stelle. Jetzt weiß Jesus, dass wir so sind, wie wir sind. Das heißt, wir sagen, ich bin in dem Götzen der Sorglosigkeit drin. Er weiß es doch. Gut, dass du es mir sagst, Herr. Ja, ich weiß es, dass ich keinen Grund habe, weil ja schließlich du der Vater bist. Du bist der Grund meiner Sorglosigkeit. Aber mein Gott, ich hänge trotzdem noch fest. Und jetzt macht der Pädagoge etwas Hochinteressantes. Sie kennen das doch. Er gibt ihnen eine Ersatzsorge. Genial! Also, ich brauche das ja, ich brauche ja die Droge. Und deswegen gibt er mir eine Ersatz, also in Anführungszeichen, eine Ersatzsorge. Er sagt jetzt, raus aus der Sorge, ich bin der Vater, ich kümmere mich drum. Und weil du so komisch tickst, gebe ich dir etwas, was dich beschäftigt. Und dann rutschst du nicht in die alte Sorgenwelt rein und du merkst plötzlich, ich kann anders leben. Sie kennen all den Vers von der Ersatzsorge. Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Schwestern und Brüder, das ist ein Therapeutikum. Kapieren wir das? Das ist kein 11. Gebot. Oh Mann! Das brauchst du nicht irgendjemand um die Ohren schlagen. Da musst du nicht irgendwelche graduellen Abteilungen zwischen Mandat 1 bis 25 in irgendeiner christlichen Superstaffel aufgerichtet werden. Wie viele Anteile kriegt der Christus? Und ach, pff, das, was hier mir gesagt wird, ist ein Therapeutikum. Andreas, die einzige Chance, dass du rauskommst aus dieser Sorgenwelt, die einzige Sorge ist, wenn ich dir eine Ersatzsorge gebe, dann kommst du da raus. Ich gebe dir eine neue Beschäftigung. Beschäftige dich mit deinem ganzen Kram, um meinen Kram, und dann kümmere ich mich um deinen Kram. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon gesagt, wenn sie daraus ein neues Gebot machen, sind sie raus. Wenn sie entdecken, wie Jesus sie da rauslockt, dann merken sie, was für eine Freiheit. Was für eine Freiheit. Sie können das und dürfen das wirklich im Namen Gottes einfach ausprobieren. Probieren Sie es aus, was für eine therapeutische Kraft darin liegt, heraustreten zu dürfen aus den Sorgenwelten meiner Existenz, weil ich mich gerade um was anderes im Namen Gottes zu kümmern habe. Ich habe es manches Mal tatsächlich, und das wissen Sie auch, Sie haben Ihre Welt, ich habe meine Welt, ich habe das manches Mal tatsächlich faktisch erlebt, dass in den Bergen auf meinem Schreibtisch ich Dinge wegschieben musste, die mir Sorgen gemacht haben und sagen, mein Gott, ich kann mich jetzt nicht drum kümmern. ich habe jetzt gerade leider in Anführungszeichen durch dich was anderes zu tun. Pass auf, dass da nichts anbrennt. Und konnte erst nach einer gewissen Zeit wieder, in Anführungszeichen, mich dem zuwenden und krieg quasi Tränen in den Augen, weil er sich um die Sachen gekümmert hat. Mein Wahnsinn! Schäfer, hättest du nie so hingekriegt. Nie. Nie. Weil die Reihenfolge umgedreht wurde. Und ich dachte doch, boah, bin ich gut, dass ich mich ja gerade um ihn kümmere. Wer aber war nachher der Glückliche? Ich. Ich hab kein Minusgeschäft gemacht. Ich habe kein Minusgeschäft gemacht. Andreas, ich hol dich da raus. Ich hol dich raus aus diesem Götzendienst. Ich helfe dir, komm. Kümmere dich um meinen Kram. Ich bekäme ihn besser ohne dich, aber darf dich um meinen Kram kümmern. Kümmere dich um meinen Kram. Und ich kümmere mich um dein. Schwestern und Brüder, er macht es. Er macht es. Er macht es. Wir merken, dass das etwas Alltagsbestimmendes ist. Sie sitzen jetzt so friedlich hier und wenn ich Sie fragen würde, haben Sie Sorgen, könnten Sie mir die ersten 23 sagen. Was mache ich damit? Verdrängen? Sie wegschieben? Sie tauchen immer wieder auf. Wenn ich in diesen Götzen reinrausche, sagt er mir, du hast keinen Grund für diesen Götzendienst. Ich bin dein Vater. Aber damit du rauskommst, beschäftige ich dich so mit anderem. Und dann lass mal wirklich wahr werden, wie ich mich um deinen Kram kümmere. Das gilt im Tagesgeschäft. Das gilt in bestimmten Welten und das gilt in der Lebenslänge. Das gilt ganz klein, es gilt partiell und es gilt generell. Und dann merken wir Stück für Stück, dass immer wieder neu, wir aus dem Gespinst des Götzendienstes der Sorgen heraustreten dürfen. Und uns die Sorge Gottes aufs Herz legen lassen und er tatsächlich sich um unsere Dinge kümmert. Das ist eine der ganz wichtigen Passagen, der Götze. Und die Gottessorge. Ganz wichtige Passage für alltägliches mit Jesus unterwegs sein. Weil sie an der Stelle in ihrem Alltag, mit ihrer Seele, mit ihrem Geist, mit ihren Zeiten, mit ihrem Denken tatsächlich auf ein anderes Gleis gelenkt werden. Über die Sorge des Reiches Gottes entdecken, dass der lebendige Gott tatsächlich sich darum kümmert. Ich weiß nicht, für viele von uns war oder ist Matthäus 6,33 so ein Totschlagtext. Das ist kein Totschlagtext. Das ist ein Lebensermöglichungstext. Komm, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, miteinander zu merken, Herr Jesus, es ist eine Wohltat, dass ich täglich das hören darf, komm, folge mir nach. Das ist eine Wohltat. Ich will, dass du mich herauslockst zu einem weltfremden Leben, was Anteil gibt an deiner Art zu lieben und dich hinzugeben. Ich möchte gerne aus diesem Gespinst des religiösen Menschen mich darin mit dir einüben, in dieser Kryptik mit dem Vater zusammen zu sein. Ich danke dir, dass ich zum Vater beten darf und dass du mich ganz bewusst herausholst aus meiner Verrillung, indem du den Vater in die Mitte stellst, Gott in die Mitte stellst, sein Name, sein Reich, seinen Willen. Und jetzt befreist du mich auch noch vom schlimmsten Götzen meines Lebens. Ich danke dir, mein Gott. Ich danke dir, mein Gott. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Und er meint das wirklich ernst. Im Alltag mit Jesus leben, er meint das wirklich ernst. Mein Kind, mein Nachfolger, mein Jünger, komm. Ermutigungs-, Ermunterungs- und Aufforderungspartikel. Ja? Komm, tritt auf mich zu, folge mir nach. Lass deine gesamte Lebensgestaltung von mir bestimmt und durchdrungen sein. Ich bete. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir stehen vor diesen Texten und sie sind uns ja alle so gut bekannt und danken dir neu, du Bergprediger, für diese Welten, in die du uns da hineinführst. Wir danken dir. Wir sind so froh, dass du so einzigartig geliebt hast. Ja, wir wären alle nicht da, wenn du nicht so geliebt hättest. Und wir beten dich darüber an, über dieser grenzenlosen, völlig weltfremden, irren Liebe. Und spüren dahinter den Charakter, das Wesen, den Kern deines Vaters. Liebe pur. Danke dafür. Und wenn du uns da an der einen anderen Stelle rauslockst, dann bitten wir dich, dass wir nicht so blöd sind, dir nicht zu folgen, sondern dass du uns in diese andere Wirklichkeit, in deine Liebes- und Hingabewirklichkeit mit hineinnimmst. Zeig uns für unseren kleinen Lebensraum, wie das aussehen kann. Schenk uns göttliche Erfahrungen. Und dann siehst du diesen bescheuerten Religionscharakter in uns. So doof. Und da, wo der innere geistliche Sensus ausschlägt, da hilf uns, in Distanz zu gehen, ganz bewusst in Distanz gehen. Und in der Tätigkeit des Gebens, des Betens, des Fastens oder was auch immer es sei, dir in aller Kryptik die Ehre zu geben. Lass den religiösen Menschen nicht auftrumpfen. Du Vater, der das Verborgene sieht und es öffentlich vergilt. Und dann dürfen wir wirklich Vater zu dir sagen. Und raustreten aus dieser Selbstverrillung. Und dich in die Mitte stellen. Und das tut uns so gut. Deine Person, wichtiger als alles andere. Dein Reich, das größte aller Themen. Dein Wille, das entscheidende Glück. Und wenn dann der alte Sorgengeist kommt und der Götze sich wieder etabliert, dann lass uns die Stimme von dir, dem Vater, hören. Und dann beschäftige du uns so sehr mit dem Reich Gottes, dass wir nicht gefangen genommen werden von diesen alten Götzen. Herr Jesus, bitte sprich es unser Leben hinein, so wie wir das ganz individuell brauchen, sprich es hinein, komm. Komm, folge mir nach. Wir wollen es gerne tun.